Wir sind hier, wie ihr wieder hört, bei unserem neuen Format, dem Focus Football College Corner. Und heute haben wir echt auch wieder einen Gast, der auch für mich eine ganz besondere Story hat und der für mich auch ein ganz besonders, ja, für mich da einen Teil drin hat. Und zwar ein Spieler, den ich selber gecoacht habe im jungen Alter, den ich schon früher leben durfte, wo ich schon sagen kann, wo du uns als Coaches und mir damals immer als echt aufopferungsvolle Person im Kopf geblieben bist. Eine smarte Person, die aber sich nie darauf gescheut hat, fürs Team da zu sein. Und das ist Konstantin Spörk. Hallo Konstantin.
Hallo.
Wie geht's dir?
Sehr gut. Danke, dass ich hier sein kann.
Ja, sehr, sehr gerne. Marek, wie geht's dir?
Sehr, sehr gut. Ich musste mich gerade übrigens nochmal vergewissern wegen Spörk. Mhm. Wenn man so ein bisschen Research betreibt, heißt es natürlich überall Spork.
Ja, ja,
wird doch wahrscheinlich auch so ausgesprochen, deswegen hatte ich mich gerade einmal so, warte mal, was, Spörk? Ah ne, stimmt ja. Wie gesagt, das Öl bringen wir den Amis auch noch bei.
Das kriegen wir safe noch. Wir, langsam nach und nach kommen die deutschen Athleten hier rüber und haben ja auch den Bildungsauftrag, den ihr da erfüllen müsst.
Ja.
Bevor wir loslegen, Konstantin, wir haben ja bei uns immer einen Jingle, den wir vorsagen. Ich habe es jetzt schon öfters gesagt, dass der Herr Valentin hat darum gebeten, dass wir den mit euch machen, euch das live erklären. Und zwar funktioniert der so, jeder von uns sagt einmal hintereinander Fokus und am Ende wird dann Football zusammen gesungen, okay?
Okay.
Du bist ja auf einer Ivy League, einer besten Unis der Welt, wir erklären das jetzt nicht weiter, okay? Dann begrüße ich euch zum College Corner von Fokus.
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 Football. Wie oft kriegst du diesen Klischeewitz entgegengeworfen? Mit Ivy League, dass man dir es nicht so oft erklären
darf. Ich weiß nicht, öfter in Deutschland als in den USA tatsächlich, aber das ist vollkommen okay.
Ja, das ist der Neid, der außen spricht, weißt du. Du hast irgendwann mal so ein Paper in der Hand, weißt du, kannst ja im Endeffekt in jede Tür reingehen und sagen.
Ja. Stichwort Ivy League. Erzähl mal, was die Ivy League ist und wo, an welcher Uni du bist. Was bedeutet das, diese Ivy League?
Ivy League, das ist eine Conference von den 8 mitältesten Schulen in den USA, Colleges und Universitäten.
Wie zum Beispiel?
Harvard, Princeton, Yale, Columbia, Penn, Brown, Cornell und wir.
Zum Beispiel hat er jetzt einfach mal die komplette Liste aufgeführt.
Genau, ja, das sind die 8 Schulen in der Ivy League. Und ist halt im Vergleich zu anderen Ligen eine sehr akademisch fokussierte Liga. Genau.
Zählt aber trotzdem zu den Division One Universitäten.
Genau.
Es ist auch Division One, aber hat sich abgegrenzt dadurch, dass man sagt, man möchte eigentlich Top-Athleten einen Raum geben, wo sie dann aber trotzdem eher auf das Akademische ihren Wert legen, aber trotzdem Football spielen. Konstantin, du hast jetzt schon ein bisschen vorweggegriffen. Erzähl doch einmal, wer du bist, wo du herkommst und warum du hier sitzt.
Also, wie schon gesagt, mein Name ist Konstantin Spörk. Ich bin 21 Jahre alt, komme hier aus Köln. Habe bei den Cologne Crocodiles angefangen, Football zu spielen in 2016. Damals in der U16 auch noch. Bei dir als meinem Offensive-Koordinator. Und habe dann da gespielt bis 2019. Und bin danach in die USA erstmal gegangen auf eine Highschool, genau.
Jetzt natürlich direkt zum Podcast, jetzt erklär mal, warum ich der Hauptgrund war, dass du damit... Nein, das Stichwort, das ist, wie gesagt, bei den Jungs, die ich gecoacht habe, Lukas Meyer zählt ja übrigens auch mit dazu, Marlin zählt dazu, ja. Also 3 Division One Jungs, da sind auch viele übrigens andere tolle Spieler mit dabei gewesen, Alex Frisch, der jetzt in der Jugend spielt, in der ELF spielt, und Darren, der in der ELF spielt, der eine absolute Force zu dem Zeitpunkt war. Viele Leute, die leider aufgehört haben, die echt talentiert waren. Aber wir hatten eine echt tolle Mannschaft damals. Und bei dir, das habe ich ja eben schon im Intro gerade eben gesagt, du hast eine echt besondere Situation. Du bist nämlich damals Receiver gewesen. Also man sieht, wenn du jetzt hier sitzt, wir haben es ja eben gesagt, dein Frame, du bist über 1,95 groß, so, ne? Du wiegst 135, 140 Kilo. Das war aber nicht immer so. Du warst früher einfach wie klassisch so ein großer, dünner Junge, ne?
Genau. Ja.
Und du warst Receiver und du musstest damals Right Receiver spielen. Und wir haben dich auch Receiver spielen lassen, aber haben dann schnell realisiert, nee, du gehörst eher an die Line und haben dich dann Offensive Line und Tight End spielen lassen, weil wir aber auch ein Problem da hatten. Und ich habe die Situation oft erlebt im jungen Alter, wo wir, und als Spieler auch, wo man junge Spieler auf eine andere Position setzen musste, besonders O-Line, also von Receiver, wo man Touchdowns fängt, auf O-Line. Und das war für dich nie ein Problem. Wir haben dir das einmal erklärt, wir haben dir gesagt, warum wir es machen wollen, warum wir es brauchen, warum das wichtig ist, warum das nicht das Ende ist von deiner Receiver-Zeit. Du bist ja später nochmal auf Tight End gegangen in der Jugend, was ja perfekt dann irgendwie war für dich, weil du auch immer guter Athlet warst. Aber wir haben dir es im jungen Alter erklärt und ich war damals schon fasziniert davon und begeistert, wie du das einfach angenommen hast. Wie du gesagt hast, okay, wenn das für die Mannschaft besser so ist, dann mache ich das. Und du hast mit Herz diese Position gespielt und warst sofort ein richtig guter O-Lineman.
Ja, genau. Also wie du schon gesagt hast, Receiver zu spielen, Touchdowns zu fangen, ist natürlich immer das, was man gerne macht, was man auch, wenn man mit Football anfängt, sofort dann immer im Fernsehen sieht, in der NFL. Das sind die Highlights, die von der NFL hochgeladen werden. Und was dann wirklich auf der O-Line passiert, das verstehen die wenigsten. Und deswegen war es für mich auch eigentlich erst gar nicht so interessant, O-Line zu spielen. Ich habe es dann natürlich gemacht, weil ich gesehen habe, dass ich da gebraucht worden bin. Wollte dann aber auch, wie du auch gesagt hast, dann später Tight End spielen und auch dann wieder ein paar Bälle fangen. Dann in der U19 habe ich dann aber auch gemerkt, dass ich vielleicht auch einfach ein bisschen zu langsam wäre, um wirklich D1 College Football als Tight End oder Receiver zu spielen, und habe dann auch bewusst wieder diesen Schritt zur O-Line gemacht und habe darin jetzt auch wirklich eine tolle Position gefunden, die eigentlich so viel mehr ist als das, was die meisten Leute glauben, dass man einfach nämlich nur ineinander reinrennt mit zwei Linien. Genau.
Es ist also, ich sage am Ende, von deiner Mentalität her, ist wirklich, wenn ich einen Offensive Liner von der Persönlichkeit aufbauen will, dann würde ich dich bauen. So, ne? smart, zuverlässig, opfert sich fürs Team auf, macht da keinen großen Hehl drauf, kennt seine Position. Ich weiß auch noch damals, als du dann, das, wie gesagt, ihr seid da eine ganz besondere Truppe für mich, da ich dir ja damals coachen durfte als Offensive Coordinator mit meinem Bruder zusammen, mit auch vielen meiner Freunde, und ich bin auch echt stolz darauf, wie ich sehe, wie welchen Weg ihr gegangen seid, und ich immer hoffe, dass wir euch da Dinge auf den Weg geben konnten, die euch, am Anfang haben wir einfach nur gehofft, dass ihr Spaß am Football hattet, ja, und dass ihr was lernen konntet, und ich hoffe, dass ihr das hattet, aber ich habe bei dir, wenn wir immer gesprochen haben, gemerkt, so, du wusstest immer genau, wo dein Platz ist, so ein bisschen. Ich weiß, dass du Tight End gespielt hast, das war voll geil und du kriegst viel mit. Und dann war so, okay, Konsti, du willst ja in die USA, und kennst ja dann die Frage. Dann sagt jeder, ey, so nach dem Motto, nicht, dass du als Tight End nichts wird, aber die machen dich zum O-Liner. Und ich wusste immer in den Gesprächen, du hast immer gesagt, ja, ich weiß, ich werde O-Liner. Ich werde O-Liner werden. Ich mache das jetzt so, ich nehme die Athletik mit, ich habe Spaß, aber ich werde O-Liner. Und das war
meine konkrete Frage aber auch gewesen gerade. Ist das so eine Sache, die du, wo du sagen würdest, das war trotzdem ein Vorteil für dich, Wide Receiver irgendwie gespielt zu haben oder Tight End, dass du sagst, dass dir auch eine gewisse Flexibilität irgendwie auf dem Tackle dann im Nachgang gegeben hat. Ich sehe sogar, dass du ja scheinbar ein Jahr Left Tackle gestartet hast und jetzt Right Tackle. Heißt da ja auch nochmal ein bisschen Flexibilität vorweist. War das hilfreich?
Ich glaube schon, dass es hilfreich gewesen ist, dass ich vorher ein bisschen Tight End und Receiver gespielt habe. Einmal, weil es dir natürlich auch sehr viel Confidence gibt, dass du Bälle fängst, dass du selber dann auch mehr an dich glaubst, im footballerischen Sinne, dass du auch auf jeden Fall dann ein größerer Athlet bist, glaube ich auch. Ich glaube, dass ich nicht so athletisch wäre, wenn ich jetzt super lange die ganze Zeit nur O-Line vorher gespielt hätte. Genau.
Also ich kenne übrigens aus der Highschool jemanden ähnliches, Zach Hudson, der war auch Tight End in seinem Freshman Year, unfassbar athletisch, hat Touchdowns gefangen und dann haben sie ihn auch zum Tackle gemacht, hat dann Offers von USF, er hatte sogar mal Interest von LSU, also es ist ein klassischer Weg, es ist ja oft dieser Weg von, du nimmst einen Athleten, packst ihm mehr Masse drauf und nimmst ihn dann praktisch eine Position mehr an den Ball ran, so, ne, das gibt es ja auch bei Receivern oder so oder Linebackern, die werden ja auch zu D-Linern etc. gemacht, ne, nach draufpacken kannst du immer, runter zu gehen ist immer schwieriger.
Ja, genau, also stärker und dicker werden kannst du immer, aber schneller werden, das können die wenigsten. Ja, ist der leichtere Weg. Siehst du ja auch bei Marlin. Marlin hat ganz lange Outside Receiver gespielt und spielt jetzt Tight End, also insofern das.
Also ohne Scheiß, wenn ich jetzt die Bilder auspacke von unseren Spielen damals, es gibt sogar ein YouTube-Video noch, wo wir gegen Düsseldorf in der U16, ich glaube, da haben wir die 28-0 oder so, die waren vorher Meister, dann haben wir die zusammen 28-0 geschlagen. Und wenn du die Bilder siehst von Marlin und Konsti in dem Jahr, wenn du siehst, wie die aussahen, und ich zeig dir die jetzt, ne, würdest du niemals glauben, dass das möglich ist, sich so viel Gewicht drauf zu packen.
Ja, ja.
Ich weiß aber auch, bei dir war das ein Prozess. Also du bist nicht von heute auf morgen, hast dich akribisch darauf hingearbeitet. Wann kam bei dir der Moment, wo du so realisiert hast, ey, ich fange jetzt an und ich muss jetzt anfangen, Gewicht drauf zu packen, zu trainieren und hier auch diesen Weg einzuschlagen?
Da kann ich sogar wirklich einen Finger drauflegen. Und zwar, ich habe 2019 nach unserer Saison mit der U19 noch Green Machine Football gespielt. Die haben damals aber ohne Tight Ends gespielt, was ja meine Position damals war. Und dann habe ich gesagt, okay, ich will jetzt noch kein O-Line spielen, ich spiele einfach Inside Receiver. In der U17 mit 107 Kilo oder so.
Eine klassische Wes Welker-Statur.
Und das ist wirklich gar nicht gut gelaufen. Und habe dann auch weniger Spielzeit, glaube ich, bekommen als in dem Jahr davor sogar. Und deswegen habe ich danach gesagt, komm, lassen wir es, das wird hier nichts mehr mit Receiver oder Tight End, ich werde O-Liner, fertig.
Ja. Ah ja, aber ganz ehrlich, die Einsicht muss man auch dann erstmal gewinnen, weil ich glaube, das, was du eingangs gesagt hast, ist ja wirklich dieser Eindruck, wenn man frisch an den Sport rankommt, ist ja immer erstmal dieses Skill-getriebene, dass du eigentlich dieses Fangen willst. Ja. Du willst eigentlich der Typ sein, der wirft, es gibt nur einen, der wirft, dann such dir halt das Nächste irgendwie, dann fang halt. Ne?
Und
so, dass man dann aber für sich selber ja, irgendwo auf eine gewisse Art und Weise aus Professionalitätsgründen, der dann auch den Switch macht in dem Alter, ist ja dann auch schon mal erwähnenswert in meiner Augen. Ja. Weil
wann kam dann der Step oder gab es eine Person, die dir so klar gemacht hat, ey, konntest du mit deinem Frame, so wie du bist, so wie du spielst, hast du Potenzial auch im College zu spielen? Wann kam so die Vision zu dir?
Ich glaube, dieser Wunsch, College Football zu spielen, kam schon relativ früh bei mir, auch als das noch gar nicht wirklich im Raum stand oder als noch gar keiner irgendwie daran gedacht hat, dass das irgendwie mal funktionieren könnte für mich. Aber wer mir dann halt nachher da auch wirklich halt eingeredet hat, dass ich das wirklich versuchen soll, dass das wirklich was für mich wäre, das sind erstmal natürlich die ganzen Leute aus meinem Umfeld, über die du gerade gesprochen hast, die Spieler, die dann alle zu Gridiron Imports Camps gegangen sind und PPI Camps und sowas. Und dann von Coaches her auf jeden Fall, zum Peter Heyer auf jeden Fall, der hat mich immer sehr, sehr stark unterstützt, darin besserer O-Liner zu werden, hat sehr viel Zeit auch selber aufgebracht in seiner Freizeit, wo wir gar nicht Training hatten oder so, ist mit mir mal privat irgendwo auf den Platz gegangen und hat Techniktraining gemacht und so, und dem bin ich auf jeden Fall sehr dankbar.
Name, der echt auch häufig fällt, muss man sagen, im Kontext College Football oder Vorbereitung, ne, muss man einfach sagen, Peter Heyer.
Ja, ich sag mal so, ne, Peter Heyer, das hatten wir schon mal geklärt in der Folge mit dem Lukas, ist halt eigentlich einer gewesen, wenn der heute geboren wäre, wäre das ein Safe Power 5 Offensive Liner gewesen, der direkt rekrutiert, der war damals ja schon hoch rekrutiert, war ja, ja, auch in der NFL, ja, ein unfassbarer, also ich kenne über, ja, Peter Heyer, kenne ich richtig gute Stories, die erzählen, ja, wir mal off record, wie der gespielt hat, wie man mit, ja, dem Football gespielt hat auf dem Feld damals, ja, unfassbar dominant und hat da mit seiner Erfahrung echt viele Jugendspieler geholfen und denen von auch technisch weitergeholfen. Wann ist denn der Prozess dann, hat dann bei dir gestartet, in die USA zu, oder das mit den USA zu starten und mit dich ins Recruiting-Game so reinzufinden und da Kontakte zu Unis aufzubauen?
Ich habe mal im Sommer 2018 gesehen, dass ein paar von unseren Jungs, damals noch aus der U16, wie schon gesagt, bei so einem Gridiron Camp waren. Und dann war ich auch so, komm, ich will jetzt auch mal zu diesen Organisationen gehen, mich da zeigen, mal gucken, wie das da ist. Dann war ich mal bei zwei PPI-Camps. Da habe ich gemerkt, dass das vielleicht nicht die richtige Organisation für mich ist, für andere sicher. Und hab dann es aber hinbekommen, meine Eltern davon zu überzeugen, mit mir im Sommer 2019 nach Berlin zu fahren, zum Gridiron Imports Camp. Konnte mich da zeigen, habe vorher auch noch im Vorhinein mit dem Chris Adamson gesprochen, der zusammen mit dem Björn Werner diese Organisation leitet. Mhm. Und hatte da ein wirklich super Camp und habe dann von denen die Zusage bekommen, dass sie mit mir zusammenarbeiten würden und mir dabei helfen würden, erstmal eine Highschool zu finden, an der ich dann nach dem Abitur ein Jahr spielen könnte.
War da gar kein Kontakt zu College? War das per se raus, dass man gesagt hat, ey, wir wollen dich gar nicht an College schicken oder so? Oder?
Also der Plan war natürlich, nachdem ich dieses Highschool-Jahr spiele, dann dadurch ein Offer zu bekommen. Aber diese Idee von wegen, man geht auf eine Camp-Tour und so, stand eigentlich gar nicht so groß im Raum. Das ja, ist auch eher so dieses Konzept, was man ja viel natürlich bei PPI auch immer gesehen hat und sowas, aber mein Weg war eigentlich immer, ich gehe auf eine Highschool, ich spiele eine Saison, ich kreiere Tape in den USA und ja.
Du bist dann, wie du es eben gesagt hast, nach deinem Abitur gibt es ja das altbekannte Gap Year. Also ich habe das ja schon mal, wenn man College erklärt, du kriegst von der NCAA kriegst du 13 Jahre, also mit deinem ersten Schule bekommst du 13 Jahre. In Deutschland machst du ein 12. dein Abi und du kommst dann nach deinem 12. Jahr ein Gap hier, wo du machen kannst, was du willst. Mhm. Wie zum Beispiel zu sagen, hey, ich nutze dieses Jahr, um in die USA zu gehen, dann nochmal in der Highschool zu spielen. Mhm. Für welche Highschool hast du dich dann entschieden?
Ich hatte mit ein paar Highschools gesprochen und mich auch eigentlich erst für eine andere Highschool entschieden. Andover war das, Phillips Academy. Aber die haben mir dann immer gesagt, wir werden wegen Covid keine Saison spielen. Und dann musste ich mich nochmal umentscheiden. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich dann irgendwie ein Studium anfange hier in Deutschland und dann irgendwie 3 Wochen bevor die Saison dann bei der Highschool losgegangen ist, wo ich dann letztendlich hingegangen bin, hat der Chris Adamson mich nochmal angerufen und hat gesagt, ja, jetzt ganz schnell Visum, du kannst dann noch hingehen, Fork Union Military Academy.
Wie ist die erste Reaktion, wenn man Military Academy hört?
Meine Reaktion war, ist mir komplett egal, ich gehe dahin, ich werde das machen. Geil. Die Reaktion von meinen Eltern war, ja gut, was ist eine Military Academy in Virginia, komplett auf dem Land, was ist das überhaupt für ein Konzept, was machen die da, und wir wollen uns das nochmal genauer angucken. Letzten Endes habe ich die davon überzeugt bekommen, dass das gut und richtig ist, dass ich da hingehe, aber das war auf jeden Fall Schon eine sehr harte und interessante Zeit da drüben.
Kurze Frage. Wir reden jetzt gerade, also Military Academy, ist dann auch wirklich so, dass du irgendwelche Aufgaben in dem Bereich auch hattest oder wie in dem Bereich irgendwie beigebracht bekommst? Weil ich sag mal so, bei College und Uni checke ich das noch, ja, ne? Army, Air Force, was es alles gibt. Mhm. Aber bei Highschool?
Okay, bei der Highschool ist das eher so, dass das eher Highschools sind, die nicht offiziell mit dem Militär affiliated sind.
Okay.
Sondern die versuchen einfach diese Idee von Disziplin
so früh wie möglich quasi zu
rüberzubringen.
Texas A&M ist ja zum Beispiel auch eine Military School, ne?
Echt?
Ja. Nach, ja, Texas A&M ist ja der 12th Man, wenn die ja da in den Stands stehen.
Ah, okay.
Ist ja auch mal mit Uniform und so.
Ja,
und ist nach militärischen Werten aufgebaut,
genau,
wie bei West Point.
Genau.
Der Gründer von Texas A&M ist von West Point und sagt halt, dass er ähnliche, du kannst auch Studiengänge, die in die Richtung gehen, irgendwie so Luftfahrttechnik und so, haben die zum Beispiel sehr viel. Aber da geht es mehr so darum, die militärische Strenge und Disziplin an den Tag zu legen, um den Jungs und Mädels was mitzugeben.
Hatten wir abends dann auch irgendwann mal gesehen.
So genau, Trupp, die gehen dann marschieren und so.
Patrouillieren
und marschieren.
Marschiert ist, ja, genau. Während Jan und ich mit unseren Handys rum.
USA halt, ne?
Weißt du? Ja, klar. Klar, bei den Highschools ist das dann auch oft so, dass da halt eben viele Jungs sind, die halt eben Probleme in der Schule gemacht haben oder halt eben mit dem Gesetz Probleme hatten. Und auch deswegen hat man dann sicher auch nochmal zweimal überlegt, ob man dann da wirklich dann hingeht, aber ja, ich wollte es einfach wegen dem Football. Die Highschool ist auch historisch gesehen verdammt gut im Football.
Okay.
Ich glaube, dass wir aus historischer Sicht von dieser Highschool seit Beginn der NFL die meisten NFL-Spieler produziert haben von allen Highschools in Amerika. Ja.
Okay. Wie viele NFL-Spieler und College-Spieler waren dann bei dir im Squad?
Es waren sehr viele, die halt eben Offer bekommen haben. Ich würde sagen, gut die Hälfte des Teams hatte irgendwie College-Offer. Das große Problem war bei vielen, dass sie halt eben die Noten nicht hatten, um dann wirklich aufs College zu gehen. Und deswegen musste sie nochmal die extra Runde da in diesem Postgraduate-Year machen.
Genau. Du hast in der Highschool ja dann nur noch O-Line gespielt und so. Wie war diese Transition und diese Finalentscheidung, das zu machen? Wie viel hat es dir dann am Ende auch gebracht?
Es hat mir auf jeden Fall sehr viel gebracht und es war sehr wichtig, dass ich dieses Tape in Amerika bekommen habe, weil deutsches Tape natürlich für amerikanische Coaches immer schwer zu bewerten ist. Wie gut sind wirklich die Defensive Ends, gegen die du spielst? Und dann haben die gerne die Sicherheit, dass du in den USA gespielt hast. Die Transition von Deutschland zu drüben Highschool-Spielen war wesentlich größer sogar als die Transition von dann Highschool auf College. Auch weil das erste Mal war, dass ich wirklich nach der U16 O-Line gespielt habe, durch ein komplettes Spiel und nicht nur im Training.
Wir haben es damals schon gewusst.
Ja,
wir hatten einfach das Auge, wir wussten es einfach, weißt du? Wir haben einfach gesehen, boah, das ist einfach ein Division One Tackle, auch wenn er gerade aussieht mit nur 75 Kilo da und so. Der muss nur noch geformt werden. Der klassische Rohdiamant, Konstantin.
Ja, das erste Spiel an der Highschool ist auch gar nicht gut gelaufen. Ich hatte unzählbar viele Sacks in dem Game, wurde dann auch im zweiten Game wirklich gebencht erstmal. Das war wirklich nicht gut, hab mich dann aber gefangen, bin dann darauf klargekommen, wie schnell das Spiel dann doch wirklich ist und hab dann auch den Rest der Saison wieder gestartet. Also, ja.
Das hat dich dann auch ready gemacht für die Aufgabe, die du dann in der Division One und bei Dartmouth bekommen hast?
Ja, auf jeden Fall. Das war ein sehr, sehr gute Spieler, gegen die ich in Highschool gespielt habe.
Ich sehe gerade übrigens, 67 NFL-Spieler sind aus deiner Highschool entstanden. Aktiv sind aktuell noch 7.
Ja.
Unter anderem ein gewisser Michael Thomas, ein Kareem Jackson, Mac Hollins.
Christian Darrisaw von den Vikings,
yep.
Left Tackle, ja.
Also wir haben ja einige Leute rumlaufen. Wir haben auch einen Plexico Burroughs, Super Bowl Champion mit New York Giants gewonnen. Also hier laufen einige. CJ Spillman, hier sind ja, würde man sagen.
Carlos Hyde, Junge. Also
sind einige Kaliber auf jeden Fall von deiner Highschool.
Carlos Hyde ist der Running Back von Ohio State, ne? Also es ist schon, das ist nicht ohne. Das ist auch das Level, spricht ja für das Level, auf dem du spielst, was da nicht ohne ist. Und
ja,
so.
Auf jeden Fall.
Hast du das auch direkt gemerkt? Also ich meine, viele haben ja diesen Wow-Moment erst an einem College, ne? Und auch wenn du Highschool spielst du oft einfach auf Private Schools, bist gegen kleine Highschools. Und hast die Competition nicht, du spielst nicht jede Woche gegen die One Recruits oder nicht Masse. Du hast ja diesen Wow-Moment dann schon in der Highschool gehabt.
Genau, ja, der war bei mir sehr viel früher dann da, ja.
Wie sehen Friday Night Lights aus an der Highschool, wenn so viele NFL-Dudes daherkommen? Existiert das nicht?
Also besonders wegen Covid und aus dem Grund, dass das halt eben eine Military Academy ist, hat das für mich gar nicht existiert, leider.
Okay.
Da waren dann halt eben ein paar andere Jungs von der Military Academy, die da irgendwie gesessen haben, aber ich glaube, dass
Eltern. Ist All Boys School auch, dann, wenn du es
so sagst? Ja, All Boys School, ja, genau. Also auch in Uniform rumgelaufen und sowas. Und dann marschiert jeden Tag irgendwie.
Auch morgens dann um 6 Uhr alles.
Ja, mit Trillerpfeife geweckt und irgendwie dann in Attention im Türraum gestanden und durchgezählt worden. Also Infractions bekommen, wenn man irgendwie Zimmer unaufgeräumt hatte. Und dann hätte man zu viele Infractions bekommen, irgendwie, weil man nicht rasiert ist oder so. Auch wie Jesus mit dem Kreuz auf dem Rücken schleppend irgendwie da durch die Gegend gelaufen, ja.
Wir müssen
sexy.
Wir müssen mal die Jungs von der New Mexico Military Institution müssen wir einladen. Da kenne ich auch den einen oder anderen. Mhm. Die drüben waren zum Beispiel der Mats Peters und so, der
Aaron Donker.
Aaron Donker.
Aaron
Donker war auch da. Der ist ja gerade, glaube ich, auch in den USA, aber ich kenne viele Jungs. Und wenn die zusammen sind, ist ganz lustig, weil die erzählen halt immer rüber, wenn halt einer mal, also es gibt ja disziplinarische Maßnahmen, an Unis hat man ja alle, aber Military School haben nochmal ganz andere disziplinarische Maßnahmen. Und es war dann so, hier bla bla bla, ja, musst du marschieren. Und dann meinte er so, du musstest einmal, einen Monat musst du marschieren. Und dann war nur noch disciplinary marschieren. Wie? Dann war so, ja, wenn du zu spät gekommen bist, musstest du einen Monat lang jeden Morgen 5 Uhr aufstehen oder so und eine Stunde marschieren als Strafe. Ja.
Und es sind dann halt auch eben Strafen, die ganz gezielt darauf gehen, dass gewusst wird, der hat während dieser Zeit eigentlich Training, der will D1 spielen, der muss Training machen, der muss dann halt sich im Training empfehlen, um eben Spielzeit im Spiel zu bekommen, um recruited zu werden. Und wenn du halt zu viele Infractions hast, dann wirst du halt nicht zum Training gelassen. Dann musst du halt eben irgendwie Munition irgendwo her langtragen, weißt du das?
Hey, aber ich meine, ich sag mal so, es gibt einen Grund, warum diese Schule aus Problemmenschen oder Leute, die sich sozial nicht in die amerikanische Welt einleben können, warum auch immer das ist, es schaffen, diese Menschen aus diesem Kontext, aus dieser Welt rauszuziehen, einzubinden in diese Schule und dann zu NFL-Spielern und zu D1-Athleten zu machen. Und das ist ja für alle da das übergeordnete Ziel. So.
Auf jeden Fall. Und vielleicht hört sich das manchmal, wenn ich davon erzähle, auch ein bisschen zu negativ an. Ich bin super dankbar für die Möglichkeit, die ich da hatte. Und das war letztendlich auch, was mich dann halt wirklich oder was mir dieses Offer sozusagen bereitet hat, dass ich da hingehen konnte. Das ist nämlich so gelaufen, dass eigentlich andere Teammates von mir, die in einer ähnlichen Situation waren wie ich, die auch keine Probleme jetzt irgendwie mit Noten hatten oder sowas, da gespielt haben und dann erstmal mit Dartmouth auch gesprochen haben und mein Coach dann im Prinzip mein Tape dazugelegt hat und gesagt hat, okay, hier, der könnte vielleicht auch bei euch spielen. Und so ist Dartmouth halt eben auf mich aufmerksam geworden.
Finde ich aber sehr interessant. Also man muss das schon so verstehen, für Leute, die dann nicht in dem Bereich arbeiten und das kennen. Das ist sehr elitär. Also die Jungs zum Beispiel bei mir von der Highschool, wir haben einen, der ist zu Princeton gegangen. Das war schon, der war sehr gut im Football, aber der hatte auch 4.0 Grades, also 1.0. Und es war dann schon, dass man sagt, man will eigentlich die Besten der Besten. Also ich möchte einen sehr guten Sportler und dann den Besten, auch was die Disziplin, was das Verhalten angeht. Du erzählst das ja schon so, dass ihr ja auch Problemfälle eher dann auch da habt, dass Dartmouth als Prestige-Uni bei euch recruiten kommt überhaupt, dass man sagt, man zieht das in Erwägung. Ist das, oder sehe ich das falsch?
Also das Ding ist ja, dass besonders bei uns im Postgrad-Year dann ja Leute einfach nochmal ein extra Jahr gemacht haben, nachdem sie schon an einer anderen Highschool gespielt haben. Und durch Covid kam es halt eben auch, dass wir viele Leute da hatten, die halt eben, ein paar Leute da hatten, die eben nicht diese Probleme hatten, sondern die einfach noch ein Jahr länger spielen wollten, auf einem hohen Football-Niveau, genauso wie ich, um einfach irgendwo recruited zu werden. Und dann waren die vielleicht auch schon vorher im Kontakt mit Dartmouth, als sie noch bei einer anderen Highschool gespielt haben. So kam das dann vielleicht, aber.
Wie viele Offers hattest du dann am Ende? Also, oder anders nochmal, wann kam der Switch bei dir, dass du auf das Level klarkamst, dass du gemerkt hast, ich kann hier spielen? Und wann kam dann der Punkt, wo dann auch die ersten Offers und erste Interests reinkamen?
Das war dann so im zweiten, dritten Spiel, wo es dann angefangen hat, besser zu laufen. Ich habe dann auch erst ein paar Spiele Guard gespielt. Das war dann halt nicht so schwierig mit der Pass Pro halt eben und ich konnte dann einfach einen Kopf runternehmen und in Leute reinlaufen.
Ja, ist ja so. Ja, gut, aber das ist doch schön, dass du das gerade auch so sagst, weil ich sag mal, es gibt ja die Unterschiede in der Position dann noch. Ne? Es hat einen Grund, warum in der NFL nachher der Tackle
zum Guard wird.
Deswegen,
das ist richtig. Und dann habe ich sogar, nachdem ich nach dieser dreimonatigen Saison nach Hause gefahren bin, erst dann wirklich das Offer bekommen von Dartmouth. Ich habe noch mit ein paar anderen Schulen gesprochen, Brown zum Beispiel, auch Ivy League. Ich hatte einen Offer von New Mexico Military auch, aber das ist ja eine JUCO-Schule. Und dann war mein Plan eigentlich erst, zu NIMI zu gehen.
New Mexico Military Institution.
Ja, genau. Und da halt eben die Spring Season zu spielen, das war während Covid so, dass man da auch keine Eligibility abgezogen bekommen hätte. Und Dartmouth hat aber gesagt, oder beziehungsweise die Ivys haben gesagt, du darfst nicht auf eine auf ein JUCO gehen. Du darfst niemals irgendwie da Fuß auf dem Campus setzen, mit dem Purpose, da zur Schule zu gehen. Oder wir müssen unser Offer zurückziehen, weil wir niemanden von irgendwelchen Junior Colleges überhaupt nehmen.
Also ein Principal-Ding
quasi. Ja, es ist eine Regel und dann haben wir gesagt, du kannst hier entweder committen bei uns oder das Offer ist halt eben weg. Auch Brown hätte dann halt nicht mehr mit mir gesprochen und du kannst dann versuchen, ein neues Offer zu bekommen. Und ich wusste auch von der ersten Sekunde, dass Dartmouth, das ist mein Ding. Als ich das nachgeguckt habe, wie das da ist, das passt einfach zu mir und deswegen habe ich dann halt eben gesagt, ich committe in Dartmouth.
Würdest du sagen, du hast ja bestimmt auch Recruiting von anderen mitbekommen bei D1s oder bei JUCOs, würdest du sagen, dass die Ivy Leagues auch anders rekrutieren, von der Art und Weise, wie sie rekrutieren?
Ich glaube, dass ich nicht genügend in diesem ganzen Recruiting-Game drin war. Als ich da jetzt irgendwie die großen Aussagen zu treffen würde, es war nicht so, als hätte ich irgendwie 20 Offer gehabt und als hätte ich da ganz viele verschiedene Styles irgendwie kennengelernt.
Okay.
An sich weiß ich schon, dass wir, wenn wir rekrutieren, also ich sehe es ja bei anderen Jungs, die jetzt rekrutiert werden zum Beispiel, natürlich immer mit den Academics werben und ja.
Wie war das denn bei dir? Jetzt reden wir wirklich über eine Top-10-Uni einfach, ist halt einfach so. Hab dieses Jahr selber Yale einmal sehen können, war schon wirklich fasziniert davon, kann mir dementsprechend grob vorstellen, wie es dann auch bei euch abläuft. War das für dich, als du rübergegangen bist, rein aus dem Grund Football, überhaupt irgendwie in Range, dass du auf einmal in der Ivy League landest? Weil wie gesagt, also na klar, ne, wie wir sprechen jetzt gerade, hast du gerade gesagt, anders an als ein Amerikaner, weil es für uns auf jeden Fall irgendwo auch Besonderes ist. Ne? Weil wenn ich sag dir ganz ehrlich, ich habe früher Prince von Bel-Air geguckt mit meinem Dad und dann kam Princeton immer wegen Carlton Banks vor und da hast du halt irgendwann mal die Vorstellung dafür bekommen, was das eigentlich ist. War das für dich überhaupt im Play, als du rübergegangen bist? Oder ist das irgendwie so eine Sache gewesen, wo du gemerkt hast, ey, hier öffnet sich gerade eine Tür, die ich so gar nicht gesehen habe.
Ja, ich bin eigentlich rübergegangen, um Football zu spielen und dann aber auch immer mit dem Ziel, auch eine akademisch gute Uni dann irgendwann besuchen zu können. Aber am Anfang ging es eher darum, dann zu sagen, okay, dann sind meine Eltern auch beruhigt.
Okay. Du hast viel reingeworfen. Du hast ja viel auf dich, du hast bei deinen Eltern auf dich selbst gesetzt. Natürlich musst du da auch jetzt liefern.
Ja, oder? Genau. Und dann waren die natürlich glücklich, dass eine Ivy League Schule dann auch geworden ist. Und so hat es dann auch eben gepasst. Und das war aber jetzt gar nicht am Anfang so das Allerwichtigste für mich. Mir ging es wirklich viel um Football spielen. Und dann, als man da wirklich hingekommen ist und dann gesehen hat, was da auch für Möglichkeiten vielleicht gibt, ist einem das während man schon da war, immer mehr bewusst geworden und man versucht dann natürlich auch diese Möglichkeiten dann eben zu nutzen. Ja,
ja geil. Ja, weil muss ich ganz ehrlich gestehen, das war für mich auch halt auch, also ich habe einen deutschen Fußballer, einen Torwart zum Beispiel dort besucht und er sagte zum Beispiel auch, dass er zwar wusste, was das für ein Ort ist, aber gar nicht, also wenn du halt checkst, was für Menschen auch vorher dort gewesen sind an diesem Platz und was diese Menschen in der Welt auch hinterlassen haben, dass das dich selber ja halt auch irgendwann packt und pusht und dir auch selber vielleicht nochmal einen anderen Antrieb gibt, als du vielleicht selber gedacht hättest, deswegen.
Es packt und pusht dich ab dem Moment, wo du da im Akademischen auch das Gefühl bekommst, dass du mithalten kannst. Das erste Semester besonders, ich hatte so viel Angst, dass ich einfach es nicht hinbekomme. Weil du hast da Leute, die nehmen die Vorbereitungskurse, werden ihre ganze Highschool-Zeit darauf vorbereitet, wie kann ich da meine Essay schreiben. Und mein allererstes Essay, was ich jemals geschrieben habe, war mein Bewerbungsessay da. Und dann wurde es erstmal in den Writing-Kurs für Dumme gepackt halt eben, ne, wo dir erstmal beigebracht wurde, wie schreibst du ein Essay. Und ja, dann ist es aber einigermaßen gut gelaufen und dann war es auch gut.
Was studierst du genau? Kannst du ja einmal sagen, also wir reden ja jetzt hier wirklich, also Dartmouth, du hast ja gesagt, eine Top-10-Uni, wir reden hier nicht von den USA, wir reden einer Top-Universitäten der Welt, anerkannt von allen Plattformen, anerkannt von allen Firmen und sowas. Wenn du Dartmouth, wenn du zu irgendeiner großen oder zu einer großen weltweiten Firma gehst und du legst Dartmouth vor, weiß jeder, hier sitzt wer mit einer der besten schulischen Ausbildungen der Welt. In welchem Bereich machst du denn deine schulische Ausbildung?
Ich mache Ingenieurswesen und ich glaube, das, was dem hier in Deutschland am nächsten kommen würde, wäre Umwelttechnik. Genau.
Also quasi so Nachhaltigkeit, wie kann die Welt nachhaltig wirtschaften und.
Environmental Engineering ist das, genau. Okay. Genau,
das stark. Ist, ja. Siehst du? Willst du auch, aber das finde ich geil. Das passt ja auch irgendwie so zu dem Ort. Du willst halt so, sag ich mal, jetzt wirklich passt sogar zum Thema, einen Footprint hinterlassen in dem ganzen Thema. Bis auf einer Schule, die ja wirklich. Halt wirklich Namen in Amerika auch, sag ich jetzt einmal in Anführungsstrichen, produziert hat, Vizepräsidenten, ja, Poeten, sonst was, deswegen. Geil, also finde ich geil. Wir hatten es in anderen Folgen schon, dass das schön ist bei euch, Jungs generell, ihr bringt ja nicht nur eine Vision rüber, ne? Nicht nur eine sportliche Vision, sondern ihr zeigt ja, ihr öffnet ja auch, sag ich mal, gedanklich Türen für Kids, die sie selber jetzt gerade noch nicht sehen, deswegen.
Und vor allem Ivy League, so, ne? Dieses Verkörpern. Klar, du hättest auch den D1-Weg und hättest sagen können, ich gehe D1, aber du hast ja eben ganz klar gesagt, Dartmouth war perfekt für mich, das war genau mein Ding.
Also es freut mich, dass das so funktioniert hat. Ich glaube, bei dieser ganzen Idee von, auf welches College gehe ich, das ist für jeden eine ganz private Sache. Und hier und da hört man das immer wieder, dass einer sagt, boah, der hat hier und da dieses Offer und das ist richtig wild, da kann er richtig gut Football spielen. Aber am Ende des Tages muss jeder das für sich entscheiden, was ist mein perfekter Fit. Und vielleicht ist das dann auch manchmal nicht die Uni, wo andere denken, okay, da könntest du jetzt aber halt noch besser Football spielen. Du musst das finden, was zu dir passt und dann da einfach deinen Weg gut gehen.
Genau. Aber das finde ich sehr interessant, weil wir kriegen das ja viel bei den anderen Jungs mit, die dann erzählen, wie sie rekrutiert werden. Und dann gibt es Jungs, die sagen halt, ey, ich weiß ganz klar, das war meine Uni, ich habe es gesehen und Signatur drunter gesetzt. Ja. Aber man kennt es ja auch, dass einfach viele sagen, dieser Recruiting-Prozess, was Coaches dir versprechen, was sie sagen, was du bekommst, ist natürlich crazy manchmal so, ne? Und dann wird dir halt jede Uni schmackhaft gemacht. Und mein Bruder hat mal mit einem von euch gesprochen. Da ging es um dieses Recruiting und dann auch ein Spieler, der von uns gecoacht wurde. Und hat mein Bruder geredet, meinte, ja, hier und da gehe ich hin und da gehe ich hin. Und dann hat er gefragt, was würdest du machen zu meinem Bruder? Hat mein Bruder gesagt, ey, guck mal, ich weiß, wie aufregend das ist. Ich habe mir das, was du gerade erlebst, hätte ich mir gewünscht, aber du musst jetzt hier die Entscheidung treffen. Möchtest du recruited werden von den Unis oder möchtest du die richtige Universität finden?
Ja.
Und das sind irgendwie zwei verschiedene Arten, was du machst. Ne?
Das ist richtig.
Möchtest du dir alles anhören und eingeladen werden zum Essen? Das hatte der Lukas Meyer auch erzählt. Der meinte, inzwischen wirst du halt jedes Mal beim Recruiting-Trip 5-Star-Hotel, 5-Star-Restaurants, du gehst mit den Jungs raus, du hast Spaß. Aber das bringt dich ja von dem Prozess weg zu sagen, was will ich, was suche ich, da möchte ich zur Schule gehen und meine Uni finden.
Es wird dir mittlerweile alles versprochen, das ist richtig. Und da bin ich auch relativ froh, dass direkt die erste Schule, die mich geoffert hat, dann wirklich der Perfect Fit eigentlich für mich war und dass ich mich damit nicht noch viel länger beschäftigen musste auch, weil das kann wirklich auch für Leute, die dann halt eben 18 Jahre alt sind vielleicht, sehr, sehr kompliziert sein.
Das darf man ja nicht vergessen. Ne? Und das ist ja auch vor allem nochmal, was man nicht vergessen darf, das ist eine Systematik, die existiert in Deutschland nicht. Ne? Ja. Also ich refer natürlich jetzt immer zu Fußball, weil Fußball in Deutschland so die größte Sportart ist, aber das gibt's ja nicht. Wir haben hier ein ganz normales Vereinswesen, wo du halt dann halt irgendwie da reinwächst. Und dort ist es ja wirklich so, dass du eigentlich weißt, ab dem Punkt, wo ich auf die Highschool gehe, ey, ich bin jetzt hier quasi mit im Auktionshaus, ne? So, und je besser ich mich präsentiere, desto mehr Chancen habe ich. Und was für ganz viele Leute, glaube ich, auch vergessen ist, und da wäre die Frage auch für dich, ist es für euch als Spieler bei diesen ganzen, auch bei der Fluktuation, bei Trainern und allem drum dran, wie oft wird es für dich spürbar, dass ihr eigentlich in einem Milliardenbusiness hängt?
Ich glaube, dass wir bei uns in der Schule ziemlich gut behütet davon sind. Wir haben nämlich eigentlich gar nicht so viel Trainerwechsel, wie das bei anderen Schulen ist. Und das war auch eines der starken Argumente, die immer angebracht werden beim Recruiting. Mein O-Line-Coach sagt immer, solange mich die Pittsburgh Steelers nicht auffahren, der ist Fan von den Pittsburgh Steelers, gehe ich nirgendwo hin. Jetzt hatten wir leider den Fall, dass unser Headcoach letzten Sommer verstorben ist.
Oh, unser Beileid.
Nach einem Autounfall im März. Und deswegen haben wir einen neuen Headcoach bekommen, der seinen Job auch super gut macht, aber der war auch schon vorher Assistant Headcoach. Und ja, deswegen, das war der einzige Trainerwechsel, den man jetzt so erlebt hat eigentlich.
Voll krass. Ja. Aber halt auch quasi aus dem eigenen, ich sag mal so, wenn dann der neue Headcoach aus dem eigenen System kommt, ist es ja dann oftmals auch nochmal vertrauter und einfacher. Genau. Ja, krass.
Du hast gespielt richtig viel. Das ist schon mal richtig, richtig geil zu sehen. Du hast auf der Tackle-Position gespielt, linker sowie rechter Tackle. Mhm. Ich bin hier gerade nebenbei mir dein PFF-Grade am angucken und bin da einfach wieder stolz, so deinen Namen zu sehen so und so zu denken, boah geil, den kenne ich. Der sitzt hier gerade vor mir und wird so von den Leuten gegradet und bewertet und kriegt ein echt gutes Grade. Du hast einen Pass-Blocking-Grade von 75. Ne? Wir, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, kennen die Grades. Ab 65 bist du normal, also bist 10 besser als der, als wenn du keinen Snap gespielt hast. Jo. 10 Punkte besser. Mhm. Wie hast du so das Level angenommen in der Division 1? Wie hat sich das nochmal verändert zu der Highschool, zu D1? Wie hat sich die Intensität verändert? Was würdest du sagen, was macht's dann aus, bei Dartmouth Football zu spielen?
Der größte Unterschied zwischen Highschool und College Football und der größte Unterschied zwischen jemandem, der vielleicht im JV-Team spielt und jemandem, der wirklich ganz viel Spielzeit bekommt, findet alles beim O-Liner im Kopf statt. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich unbedingt jetzt so einen riesen Unterschied zwischen den Jungs sehe, die wirklich spielen und denen, die nicht spielen, in den Pass-Block-One-on-Ones im Training. Aber ich sehe auf jeden Fall einen riesen Unterschied darin, dass sie wissen, dass wenn der Safety rübergeht, der Nickel kommen wird, wenn eine bestimmte Anzahl von Receivern in der Boundary steht oder im Field steht und dass man halt einfach Dinge sehr gut vorhersagen kann, dass man sehr viel Film guckt und dass man sich so halt eben auch Schritte sparen kann, sag ich mal. Wenn ich weiß, der Defensive End wird reingehen, dann muss ich nicht erst zwei Schritte nach außen machen und die auch wieder nach innen machen, sondern ich bleibe einfach stehen. Und ja, also es, ja, ja,
das ist wirklich so. Nein, aber das ist es ja am Ende. Ja, das ist ja Offensive Line Play.
Ja, also ich muss nicht der Athlet sein, der irgendwie vier Schritte macht, sondern ich krieg dann auch, ich muss halt eben nur ein oder zwei machen und die kriege ich in derselben Zeit dann auch hin, ja.
Ist das, wann hast du so das realisiert, dass das ist? Also bist ja jetzt ja in deinem, oder hast ja jetzt schon 3 Jahre bei Dartmouth
am Ende erstes gemacht? War Redshirt, ne?
Weil ich erstes das. War Redshirt wegen der Verletzung. Ich habe da nur ein bisschen gespielt, 3 Spiele oder 2, genau.
Das ist übrigens, wir hatten ja hier den Musti und den Chris schon sitzen, ne? Wir haben den Lukas Meyer hier schon sitzen gehabt, die ja in ihren ersten Jahren waren, die sagen, ey, es ist ja völlig normal, als Freshman nicht zu spielen, die an den Punkt kommen wollen, wo du jetzt ja bist, dieses kontinuierlich besser werden, und die geben genau das wieder, oder hat der Höller uns ja auch damals gesagt, genau das wieder, was du uns gerade sagst, dieses körperlich wirst du eh stärker, Jahr für Jahr, weil du einfach trainierst, kontinuierlich das Environment hast, aber was irgendwann kommt, dieser Punkt, und den sie sich dir alle auch hoffen oder den sie sich alle garantieren, ist dieses, ich weiß, wenn ich an das glaube, das weitermache, was die Coaches mir sagen, ja, dann komme ich an den Punkt, dass ich gut bin, dass ich die Sachen weiß. Das spiegelst du ja gerade auch genau wieder, ne? Ja. Dieses hart arbeiten, Informationen sammeln und irgendwann wird das alles klappen.
Ja, und ich glaube, ein Riesenpunkt ist da auch, die sagen alle, sie vertrauen einfach auf ihre Coaches, und das ist ganz wichtig, dass du einen super Coach hast, dem du vertrauen kannst, der ehrlich mit dir ist, der super viel weiß. Das war ganz ungewohnt, als ich angefangen habe, da zu spielen. Ich hatte da teilweise, besonders als Freshman, im Trainingscamp irgendwie Blocks, wo ich mir dachte, boah, bin ich eine geile Sau gerade, wie ich den hier gerade weggeblockt habe. Und dann gehst du in diesen Filmraum, Coach sitzt da vollkommen unbeeindruckt und sagt, hier kannst du den Fuß irgendwie nochmal 20 Zentimeter weit nach vorne setzen bei dem Block. Und du denkst so, was mache ich falsch? Bin ich wirklich so schlecht? Und dann hatte ich Gespräche mit den älteren O-Linern, die ich auch gefragt habe, bin ich wirklich so schlecht jetzt gerade? Ja. Warum sagt er das die ganze Zeit? Die dann einmal sagen, nein, nimm es einfach an, das ist so, wie es läuft, und du sollst eher froh sein, wenn er viel mit dir redet, dann glaubt er an dich, er will dich besser machen. Wenn er nicht mehr mit dir redet, dann weißt du, der hat die Hoffnung aufgegeben.
Ja. Wann würdest du sagen, auch da wieder kam so der Klick, dass du das für dich selber so realisiert hast, dass es dieses Attachment to Details ist, dass es dieses immer weitermachen, immer auf das hören, was der Coach sagt, dich davon nicht umbekommen lassen. Klar, du hast es von den Älteren gesagt bekommen, aber irgendwann kommt auch sicher der Punkt, wo du merkst, jetzt habe ich es so ein bisschen.
Ja, auf jeden Fall.
Vor allem, wenn du startest, ne? Du hast,
ja, auf jeden Fall, aber es war super, super schwierig, und ich muss auch sagen, die meisten Snaps habe ich ja in meinem zweiten Jahr als Left Tackle gespielt. Und wir hatten keine gute O-Line in dem Jahr. Wir hatten, und das war auch einer der Gründe, warum ich Left Tackle dann spielen konnte, auf dem Level, das ich in dem Jahr gespielt habe. Ich habe dieses Jahr weniger Snaps gespielt, obwohl ich denke, dass ich dieses Jahr sehr, sehr viel besser gespielt habe als das Jahr davor, weil wir einfach dieses Jahr eine bessere O-Line waren. Aber ich habe halt eben gestartet für uns, und dann sollte man mental eigentlich auch weit genug sein, um das alles schon verstanden zu haben. War bei mir aber nicht unbedingt der Fall. Das war unglaublich schwierig, und ja, ich will nicht sagen, dass nur wir schuld waren daran, dass wir eine 3-7 Season hatten im zweiten Jahr mit der O-Line, aber es hat sich auf jeden Fall jede Woche so angefühlt. Und dann jede Woche wurde so viel kritisiert, und bei jedem Play wurde was gesagt, wo du was besser gemacht haben könntest. Und da hast du wirklich das Gefühl, dass es wirklich allein an dir liegt, dass ihr gerade 3-7 geht. Und dann ist es sehr schwierig zu sagen, ja, aber der will ja nur gerade das Beste für mich.
Ja.
Und da hatte ich
als junger Mensch, also das müssen wir halt immer noch festhalten. Ne? Ja. Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt?
19, glaube ich, ja.
Also ich sag dir ganz ehrlich, mit 19, ich weiß nicht, wie kurz meine Schnur da manchmal gewesen ist, wenn du mir irgendwas entgegengeworfen hast, von daher. Und dann noch in so einem competitive environment das Ganze abzubekommen.
Und da hatte ich wirklich Glück. Einer unserer Fifth-Year-O-Linemen, den ich wirklich admired habe, der war super Spieler, Griff Lehman heißt er, hat sich dann teilweise einfach mit mir zusammengesetzt. Wir hatten einfach Gespräche zusammen, und der hat mir mental auf jeden Fall da sehr viel weitergeholfen, dass er einfach gesagt hat, akzeptiere das, sei einfach ruhig. Wenn du einfach glücklich auf dem Feld bist, dann spielst du auch am besten. Du kannst dich nicht die ganze Zeit so unter Druck setzen. Coach Clark wird immer irgendwas sagen, immer irgendwas finden. Das ist auch vollkommen okay so. Und ich glaube auch dadurch, dass ich mental mich dann so ein bisschen durch das, was er mir halt erzählt hat oder worüber er mit mir gesprochen hat, befreien konnte, ist mir auch sehr viel leichter gefallen, dann auch diese Kritik anzunehmen und dann mich auch zu verbessern und mich selber nicht die ganze Zeit so unter Druck zu
setzen. Weil das ist auch das Einzige, was das hilft am Ende des Tages.
Ja, ne? Auf
das
jeden Fall.
Das ist das Einzige, was hilft, besser werden, weil das beschreiben auch alle, ist ja nicht personal, es ist ja Business für alle. Und alle wollen ja nur das eine gewinnen, besser werden und jeden so nach vorne bringen, dass das Team besser läuft, ne? Und halt nicht irgendwie dich bashen und dich zum Fehler machen, sondern wie er gesagt hat, er bleibt, bis die Steelers ihm offeren. Das heißt, sein größtes Ziel wird sein, diese O-Line gut zu coachen.
Ja, auf der anderen Seite muss er auch sagen, irgendwann ist diese Linie zwischen Business und Personal aber auch verdammt eng, weil du selbst bei uns, wo wir, wie ich schon gesagt habe, eigentlich behütet sind mit Coaches, die haben lange Verträge, man hat nie das Gefühl, dass da einer gehen könnte. Als wir 3-7 waren und unsere O-Line Sacks im zweistelligen Bereich hatte, ich weiß nicht, wie viele Sacks wir das Jahr als O-Line bekommen haben, gab es auch solche Gespräche, wo mit dem O-Line-Coach vorher gesagt hat, ihr spielt jetzt besser oder ich bin am Ende der Saison wahrscheinlich halt eben hier raus. Und mich gibt es hier dann nicht mehr. Ne?
Ja.
Und dann denkst du darüber nach, du warst mal bei dem zu Hause, du hast mal bei dem gegrillt, du kennst den Hund, das Kind, die Frau. Das ist keine schöne Situation.
Ja. Das ist der Grund, warum die halt so tough da sind, weil nicht nur du als Spieler bekriegst den nächsten vorgesetzt, sondern auch die Coaches bekommen jemanden vorgesetzt, die Coaches werden gefeuert und das ist ja gang und gäbe in den USA, dass Coaches, bevor sie ein Headcoach werden, 10, 12 Coaches-Stationen haben, dann sind die 35, 36, haben kein Zuhause mehr, die Familie hat kein Zuhause mehr.
Ja.
Das ist tough business so, ne? Und ich finde, das muss man sich immer wieder vor Augen führen, im Gegensatz zu Deutschland. Ich finde, wenn Deutschland ein Coach ein Arsch ist, dann denkst du so, ey, das ist einfach normal, so einfach so korrekt, weil du weißt, das Hobby, wenn du einen pushen willst, aber es gibt da finde ich, ist die Grenze eine andere, wo du sagst, das ist ein ganz underground. Da ist es so, ey, ich fütter meine Familie halt wirklich damit und so gehen die halt auch dran.
Ja, kann man nicht anders sagen. Also es ist wirklich mehr Druck da.
Und vor allem als Left Tackle.
Als Left Tackle besonders, das ist richtig, ja.
Fühlst du dich besser auf der rechten Seite jetzt, weil du auch, ich meine, ich will nicht sagen, du gibst ja nicht wirklich mehr Verantwortung ab, aber es ist ja einfach im Spot der Offensive Line und dieser Name Left Tackle, für alle, die nicht Football spielen, das ist halt neben dem Quarterback, sagt man oft, der wichtigste Spieler auf dem Platz.
Ja, auf jeden Fall fühle ich mich da besser. Das kommt zum einen natürlich, weil man weiß, wenn jetzt mal wirklich einen richtig schlechten Snap hat, sieht der Quarterback, was da auf ihn zukommt und der wird halt nicht vollkommen aus dem Leben gehittet und der hat dann nicht am nächsten Tag eine gebrochene Rippe. Das ist
schon passiert in deinem Angesicht?
Ja, ich habe mal links gespielt, ich habe einen Block richtig versemmelt und dann hat sich unser Quarterback eine Rippe gebrochen. Hat dann die Saison auch damit zu Ende gespielt, aber also dem gegenüber fühlt sich auch so schuldig dann die ganze Saison durch und das ist kein schönes Gefühl. Jetzt auf dem rechten Tackle muss ich auch sagen, es fühlt sich besser an. Links spielen, sage ich immer, fühlt sich für mich an wie mit links schreiben.
Ja.
Und das fühlt sich natürlich für mich an. Ich habe die Confidence und ja, auch dadurch spielt man dann natürlich sehr viel besser.
Du hast eben so ein bisschen über dieses Thema gesprochen. Ein Fifth-Year-O-Liner, also jemand, der ein Ratchet-Year genommen hat, dann sein viertes Jahr ausgespielt hat, ein älterer, der sich um dich gekümmert hat. Wie krass ist das bei euch, so diese Einheit auf der O-Line? Also davon spricht man, dass die O-Line ist eigentlich neben dem Football-Team die beste Unit, die am meisten zusammen macht, die ich am besten verstehen, die zusammenstehen, weil sie auch eigentlich als einzige Position auf dem Feld zusammen funktionieren müssen. Das gibt es nirgendwo anders. Also Receiver funktionieren individuell, auch eine D-Line funktioniert in sich individuell, wobei eine Defense funktioniert als Ganze, das nehme ich mal raus. Mhm. Aber es gibt keine Unit, das ist im Sport eigentlich ungesehen, gibt es keine Konkurrenz von Menschen, die so viel auf den Platz bringen, so viel wissen müssen, so gut sein müssen, so technisch sein müssen und am Ende nie einer einen Punkt macht, nie einer auf dem Statsheet auftaucht, so außer sie haben halt einen Sack zugelassen, wenn es schlecht läuft. Wie ist so die Einheit bei euch bei Dartmouth, wenn du auch schon da erwähnt hast, dass es da Ältere gab, die sich da um dich gekümmert haben? Wie ist das so bei euch? Wie hilft dir das auch?
Mega, meine besten Freunde sind alle die O-Liner, mit denen ich spiele. Und wir verbringen die wenige Zeit, die man jetzt außerhalb vom Feld hat, außerhalb vom Studium hat, alle miteinander. Auch bei uns in der Fraternity muss man sagen, wir haben eine Football-Fraternity. Das ist jetzt.
Aber du hast kein so ein Brandlogo auf dem Oberarm.
Nein, noch nicht.
So ein Football-Hufeisen.
Nein, also sehr viel weniger extrem als das, was man jetzt irgendwie aus dem Film kennt. Es ist eher so, wir haben eine Bruderschaft, wir haben ein Haus, wo wir zusammen leben, wo wir einfach mit den Football-Jungs, wie wir uns verstehen, nochmal öfter sehen können in unserer Freizeit und wo wir Spaß zusammen haben können. Also darum geht's eher.
Nice.
Ja, genau.
Komm ich aber nur rein, wenn ich Footballspieler bin?
Nee, aber der Großteil der Leute ist Footballspieler und die anderen sind halt Freunde von uns oder auch Großteil des Athleten, ja.
Fraternity ist dann aber, hol mich da mal, aber Fraternity sind ja auch ein ganz alte Bruderschaften in den USA, die haben ja immer die griechischen
Verbindung, ne?
Studentenverbindung.
Ja, oder? Studentenverbindung, genau.
Genau. Ist dann auch, habt ihr das jetzt neu gegründet oder ist das auch schon älter?
Nein, also das ist schon älter. Die Story dahinter ist auch sogar ziemlich lustig. Und zwar erst gab es eine Fraternity, die hieß Beta, das war die Football Fraternity. Und in 1996 ist das Team, glaube ich, 10-0 gegangen, haben in einer Party den ganzen Campus abgerissen. die Fraternity wurde verboten, beziehungsweise alle sind rausgeschmissen worden. Und dann sind sie in die Fraternity, wo wir jetzt sind, sozusagen rein immigriert und haben dann mit der Zeit immer alle Leute rausgeschmissen. Das war eigentlich vorher eine Jahre alte Verbindung schon und die haben wir dann halt mäßig übernommen in den 2000er Jahren.
Schon mal gekapert hier.
Und dann eben noch gesagt, nein, also das ist jetzt nicht wie die anderen Fraternities, also nicht wie ihr es euch vorstellt. Wir haben nur den Campus abgefackelt und dann eigentlich eine andere Fraternity mäßig unterschlagen, übernommen und überworfen. So. Also nicht wie ihr denkt. So. Erzähl mal, wie das ist mit so Alumni und so, die vorbeikommen und Fraternity.
Mega geil. Das ist, mit denen kannst du immer gut quatschen. Von denen kannst du dir immer gut ein Praktikum holen. Das ist auf jeden Fall ja sehr schön. Und die verstehen auch einfach, was man da macht. Und ich glaube, besonders bei Arbeitsgebern oder bei Arbeitsgebern ist das ja dann auch selten, dass sie besonders hier in Deutschland irgendwie verstehen, was macht er da, warum hat er jetzt nicht noch Zeit, irgendwie hier und da noch irgendwie in den Mathe-Club zu gehen, sondern ich spiele halt eben Football. Und Leute, die das selber gemacht haben, haben dafür natürlich ein Riesenverständnis.
Ja,
und
klar.
Das ist ja, gut.
Respekt, glaube ich, dann nochmal viel mehr. Ne? Also ich glaube, wenn ich jetzt, keine Ahnung, hier unten zu KPMG gehe und sage, ey, ich habe hier den Right Tackle von Dartmouth, dann sagen die, ja, Dartmouth, wir kennen die, und dann sagen die, was ist ein Right Tackle? Ah, der hat Sport gemacht, ja gut, ich kann ja auch den Fußballer nehmen, während jeder, der Football gespielt hat, weiß, wenn der bei Dartmouth war und der hat Right Tackle gespielt, dann ist das jemand, der richtig smart ist, der alles aus sich rausholt, der alles weiß und der richtig viel Verantwortung auf sich genommen hat. So, ne? Ich glaube, das ist dann halt auch am Ende der Wechsel.
Du sprichst gerade so vom Netzwerk noch. Wir waren im April bei Texas A&M. Die haben zum Beispiel auch ganz klipp und klar uns vermittelt, dass die auch immer schauen, dass der Student und auch gerade der Athlet weiß, wo er herkommt. Und dass die auch, die haben das Aggie Network quasi genannt, wo du quasi auf Leute zugehen kannst, gerade wie du auch gesagt hast, mal ein Praktikum anfragen und so weiter und so fort. Wie ist das da bei euch aufgebaut, strukturiert? Ist es auch so, dass das von der Uni gesteuert wird bei euch, dass ihr halt neben Athletics auch quasi euren ja, anderen, beziehungsweise hauptberuflichen vielleicht Werdegang irgendwie steuern könnt? Oder ist es halt schon sehr auf Athletics ausgerichtet?
Also ich glaube, dass die Uni an sich damit nicht so viel zu tun hat wie ein Headcoach zum Beispiel. Und dass das, genau, dass einfach das Footballteam für sich und die Coaches entscheiden müssen, wie wichtig ist es für uns, dass sie am Ende des Tages einen guten Job haben. Wie viel Zeit wollen wir denen geben außerhalb vom Training? Wie viel wollen wir daran investieren, dass wir vielleicht Leute haben, die mit denen sprechen, dass wir irgendwie die verbinden mit Alumni? Und da muss ich sagen, machen wir, glaube ich, einen super Job. Wir haben einen Coach, der bekommt 0 Euro als Gehalt zu sagen oder 1 Cent oder sowas, einfach nur damit er auf dieser Gehaltsliste als Coach ist. Und dessen einzige Aufgabe ist wirklich, für uns Job-Opportunities zu finden und Leute halt eben mit Alumni zu verbinden und denen gute Praktika irgendwie zu ermöglichen.
Da muss man ja auch einfach nochmal sagen, das ist ja auch einfach das Schöne in Amerika, dieses Connecten zwischen Sport, ne, und dass du im Endeffekt nach deinen 4 oder 5 Jahren, wie du drüben bist, halt immer eigentlich weißt, wenn ich jetzt nicht komplett drauf geschissen habe, muss man auch sagen, habe ich zumindest an anderen Unis damals beim Football, beim Höller auch miterlebt, aber wenn du dir bewusst bist über die Chance, die du ja auch da hast, ist es ja einfach so, dass du dir 4, 5 Jahre sportlich ein Niveau geben kannst, was hier, glaube ich, für sehr wenig Leute greifbar ist, aber halt auch noch mit dem Ticket rausgehst, ne, dass du was in der Hand hast. Und,
ja, das Papier in der Hand ist auf jeden Fall nachher sehr, sehr wichtig. Und man muss aber halt auch eben sagen, irgendwann wird die Luft dünn. Irgendwann, ich kann auch Leute verstehen, die irgendwie, besonders wenn sie zu LSU, Alabama, Clemson gehen, dann halt eben sagen, mein Paper schreibt mein TA und ich fokussiere mich ja auf Football, weil ich hier eine echte Chance habe, in die NFL zu gehen.
Absolut. Das ist halt die Kehrseite dieses Systems, sehr guter Punkt, dass man Menschen reindrängen will in etwas, was sie nicht wollen, wie gibt ja einfach Athleten, die Profis werden, die wissen das seit 17, 18, die sagen, Alter, ich will die jede Stunde möchte ich in Football investieren, weil ich merke, das ist meine Profession und da möchte ich meinen Weg gehen. Und dieses System hält die Leute ja dann im Endeffekt auf oder bestraft sie ja früher sogar noch dafür, dass sie ja nicht studieren wollen, dass sie jetzt sagen, ja. Alter, ich brauche diesen Bachelor nicht und ich will den vielleicht auch gar nicht. Das ist ja ihm, das muss ja den Menschen dagelassen sein und dem muss man Menschen dazu entscheiden lassen, ob er das will oder nicht. Plus, und das darf man nicht vergessen, das gibt es zum Beispiel in der Doku hier bei Netflix, wie heißt es immer, Last Chance You beim Basketball, da ist einer offensichtlich lernbehindert. Offensichtlich. Der ist lernbehindert. Das siehst du, der braucht Hilfe. Das weiß jeder im Team. Der wäre bei uns in Deutschland auf einer Sonderschule, aber ist ein hervorragender Basketballer. Ein hervorragender Basketballer. Ja. Da könnte D1 gehen und der kann nur nicht da spielen und kann wahrscheinlich nur nicht in die NBA, weil er halt nicht gut lernen kann. Was ihm ja einfach nicht gegeben ist. Und das da die Leute rauszuhalten, aber für Jungs wie dich, die ja sagen, ey, ich möchte beide Wege gehen, ich möchte die beide Sicherheit haben. Da ist das halt perfekt, weil das ist ja zum Beispiel das deutsche Sportsystem absolut scheiße drin, ne? Zu sagen, okay, wie kriege ich es denn hin, jemanden diese Förderung der jungen Menschen zu geben, dass die alle 100% auf Sport gehen können, aber gleichzeitig immer wissen, ey, ich bin abgesettet fürs Leben.
Ich habe einfach angefangen jetzt, ne? Da drunter noch.
Und ich habe auch das Gefühl, dass in
Trampolin.
In den USA ist ein Bachelor vielleicht auch nochmal wichtiger als hier in Deutschland, weil so viele Leute einen Bachelor machen. Und dann musst du aber auch eben auf deiner Seite sagen, ja, auch die Jungs, die dann halt eben bei Bama, Clemson, LSU spielen, die halt wenig mit Schule am Hut haben, werden am Ende des Tages ein Bachelor-Degree kriegen, vielleicht nicht mit der besten Note, aber auch das ist eigentlich gut, dass sie dann was in der Tasche für nachher haben, damit können sie immer noch halt was machen.
Ja, safe. Wie gesagt, ich glaube, es geht halt immer darum, dass du Leuten den Eingang oder zur Korruption bringst, weil es ist ja dann Korruption, weil du schummelst, weil du sagst, du lernst halt nicht. Und das finde ich halt immer so ein bisschen, ist der bittere Beigeschmack, aber ja, ich denke immer, dieses System, den Leuten das auch zu erzwingen, das kommt ja aus einem Grund auf guten Sinn.
Ja. Aber am Ende des Tages, ja, wie schon gesagt, die Luft wird dünner und das ist bei jedem so, an jeder Schule, du musst dich irgendwie entscheiden, welchen Kurs nehme ich und wie viel kann ich dann noch für Football machen und das ist jedes Semester eine neue Entscheidung und ja, da zitterst du auch manchmal dann irgendwie, komme ich jetzt wirklich gut durch die Season durch, kann ich mit den Kursen, die ich jetzt hier nehme, während der Season noch genug Schlaf bekommen, einfach solche Sachen, solche Fragen sind dann einfach
wichtig. Und Recovery ist ja wichtig, da muss man einfach gerade bei euch sagen, bei dem Sport, bei dem ihr euch alle 6 bis 7 Tage Vollkontakt auf die Mütze gibt und was man auch nicht vergessen darf, es ist ja nicht so, dass du jetzt gegen eine Uni spielst, die 10 Kilometer weiter links liegt, sondern ihr habt einfach noch ein Travel dahinter, ne? Das vergessen wir doch sehr oft bei den ganzen Sachen.
Ja, Travel Day ist, also es ist so viel Aufwand, also man hat ja im Prinzip dann auch in der Woche 1,5-2 Tage weniger Zeit, als andere Leute einfach sich für eine Klausur zu bereiten und so, vorzubereiten, also das muss man ja auch teilweise einfach dabei sehen.
Auswärtsspiel Samstag, wie sieht's aus, wenn wir samstags weiteste Auswärtsspiel der Saison ist?
Unterschiedlich, je nachdem gegen wen wir spielen, Outer Conference, In Conference ist der weiteste Gegner Penn. Das ist auch gerade nur weit genug weg, dass wir kein Flugzeug nehmen, sondern dass wir mit dem Bus hinfahren.
Okay.
Wie viele Stunden?
Das sind so 8,5 Stunden Busfahrt.
Boah, ja. Krass. Okay.
Dann stehst du halt irgendwie am Freitagmorgen auf, fährst darüber, auf der Hälfte vom Weg, machst nochmal ein Walkthrough, kommst dann irgendwie an, Abendessen, Meetings, hast abends vielleicht nochmal, wenn du wirklich willst, 1,5 Stunden Zeit, um wirklich nochmal in die Bücher zu gucken, gehst pennen und der gesamte Samstag ist ja dann einfach für Spiel da und für die Rückfahrt. Ja, das sind dann 2 Tage.
Das ist bei euch, klingt das vielmehr nochmal nach Eigenverantwortung. Ne? Also Dartmouth und die Ivy Leagues gehen nicht hin und du hast ihm gesagt, dein Headcoach auch gehen nicht hin und sagen, ey, pass auf, ihr habt die 3 Trainingseinheiten, dann wird mit dem Athletic Director gesprochen, dann werden die Kurse gelegt und dann ist das so, sondern es obliegt euch dann noch viel mehr als bei anderen Athleten zu sagen, das zu balancen zwischen Football und Uni und zu sagen, hey, entscheid du, was du machen willst und es ist deine Aufgabe, das auch so zu balancen, dass du in beiden erfolgreich bist.
Ich glaube, dass da auf jeden Fall ein großes Vertrauen zu uns existiert, dass wir das einfach selber auch hinbekommen. Aber wenn wir sehen, dass es bei Leuten nicht funktioniert, dann haben wir da auch eben die gewissen Auffangnetze. Dann wird halt verpflichtend vom Head Coach aus immer mit dem Academic, was ist das? Ja, mit akademischer Hilfe gesprochen halt eben. Da werden die Kurse gelegt. Nachhilfe wird organisiert sowieso und man kriegt dann immer die Infos auch ganz leicht zugänglich. Auch über die Apps, die wir für den Sport nutzen übrigens. Dann sind da auch immer so Teils, die dann halt eben sagen, okay, hier direkt klicken, dann kriegst du hier einen Academic Advisor, hier kriegst du einen Tutor und was weiß ich.
Okay. Auch psychische Hilfe, auch mentale Hilfe und sowas habt ihr guten Access zu, ne?
Auf jeden Fall. Und das ist auch sehr, sehr wichtig und richtig. Da hat sich auch in den letzten Jahren nochmal viel getan. Wir hatten über Covid leider vier Suizide insgesamt.
Boah, ja. Aber am gesamten Campus?
Auf dem gesamten Campus, also wir sind nicht viele Leute, wir sind 6.000 Leute ungefähr.
Scheiße.
Ja. Und das war auf jeden Fall viel. Und seitdem gibt es da auch nochmal viel mentale Hilfe, die man sich immer holen kann. Es gibt so ein Portal, das heißt YouWill, das ist eigentlich kostenpflichtig, da kannst du über Zoom im Prinzip, aber das hilft ja genauso gut, als würdest du in Person das machen, dir einen Therapeuten holen und das ist für uns nicht kostenpflichtig. Und dann kannst du einfach drauf gehen, schedulest deine Einheit und dann hast du am nächsten Tag direkt jemanden, mit dem du sprechen kannst. Das ist sehr gut.
Stark. Also er ist wirklich, Alter, einfach in allen Belangen ein perfektes Environment, wo du dich halt jeden Tag formen kannst, jeden Tag verbessern kannst und deine Zukunft selbst bestimmen kannst. Und selbst wenn es dir mal schlecht geht, zu wissen, ey, ich hab Hilfe. Jo. Da muss man wirklich sagen, ich bin da so froh, Alter, und stolz, dass du da bist und ey, so vor mir sitzt und so, weil man das ja alles immer mitbekommt, ne? Und ich dich ja seit Beginn deiner Karriere kenne, aber dann ich dich ja immer leider nur etappenweise sehe. Ich finde es übrigens begeisternd. Wir waren ja beim U20-Training, haben wir uns gesehen und da hatte ich dich ja dann auch mit als Ersten gefragt wegen dieses Podcasts, um zu sagen, hey, hast du nicht Bock vorbeizukommen und mal deine Story zu erzählen? Und du bist ja extra gekommen, hast trainiert auf dem Platz und bist dann beim U20-Training geblieben, um bei Fabian Höller zuzugucken,
ja,
um dich auch da nochmal zu verbessern, so, um zu sagen, ey, wo kann ich was mitnehmen? Und ich glaube, das beschreibt dich dann auch nochmal so als Person, dass du jetzt nicht hingehst und sagst, ey, ich habe meinen Coach da und der ist Granate, sondern dass du auch weißt, da kommt wer und da guckst du dann auch nochmal einfach zu. So.
Ja, bei mir hat sich da wirklich viel um 180 Grad gedreht, wenn es um O-Line-Sachen geht. Früher fand ich das auch super uninteressant, aber da steht so viel hinter und so viele Ansätze und das ist wirklich so interessant, das ist wie so eine eigene Wissenschaft schon.
Es ist eine eigene Wissenschaft.
Ja.
Es ist ein eigener Kampfsport, sag ich mal.
Ja, genau. Und Fabian Höller ist da wirklich Professor drin, sag ich mal. Deswegen gucke ich da immer gerne zu. Da sind auch die Basics ganz wichtig. Auch die Dinge, die er mit den Jungs in der U20 macht, kann ich mir angucken und dann vielleicht noch was mitnehmen, besonders für die Offseason, wenn wir ja wenig Kontakt zu unseren eigenen Coaches haben dürfen, gucke ich mir an, was kann ich für Drills noch mit meinen Jungs einfach machen? Wie kann ich einfach selber nochmal ein Training an einem Samstag organisieren, ohne Pads? Was kann man da noch machen?
Ich liebe das einfach. Ohne Scheiß, das hatte ich in einer anderen Folge auch schon gesagt und ich muss es jetzt einfach wiederholen. Ist einfach so, weil das, ihr seid einfach die nächste Etappe. Und wenn ich das höre, Fabi ist damals 2013 rübergegangen, war dann 4 Jahre da. Heißt, du gehörst ja wirklich zu dieser nächsten Generation. Wenn ich sehe, wie sich das gerade Stück für Stück aufbaut, ist kein Kartenhaus, wenn ich sehe, wie diese Betonblöcke gerade aufeinander gelegt werden hier in Deutschland. Diese Brücke, die sich noch gebaut hat. Genau, wobei ich glaube, hier in Köln haben wir mittlerweile so viele Kids und in Deutschland generell auch, dass das gar keine Brücke mehr ist, sondern dass hier langsam gerade wirklich ein Haus betoniert wird oder gemauert wird für den deutschen Football. Und das ist halt echt eine Sache, muss ich sagen. Das stimmt nicht weiterhin. Nochmal zuversichtlicher. Also wie gesagt, ich kann es jetzt wahrscheinlich Woche für Woche nur sagen, aber was ihr hier gerade alle als Crew halt einfach hinkriegt, ist eine Sache, da wird es hoffentlich in 20, 30 Jahren nicht mehr ein Sonderfall sein, dass wir einfach einen Deutschen haben, der irgendwie in der ersten oder zweiten Runde halt einfach geht, ne? Aber nee, sondern dass wir einfach vielleicht hinkriegen, innerhalb von 10 Jahren mal 5, 6 so Jungs zu haben, weißt du, und dass sich das halt immer weiter aufbauen wird.
Dazu würde ich nochmal gerne 2 Sachen sagen. Einmal, ich glaube auch, dass es sehr viel einfacher geworden ist, rüberzugehen, besonders wegen PPI, Gridiron, und ihr macht ja auch zwar dann meistens bei Fußball und Basketball, genau, aber ihr bringt auch Jungs rüber und dass es immer mehr solche Organisationen gibt.
Also nicht wir, sondern
unser
Hauptarbeitgeber, der nichts mit Focus Football zu tun hat. Ne? Nur falls jetzt hier gleich einer sagt, was habt ihr gemacht? Ne? Kurz, ne? Wir haben ja.
Yo. Ja, also genau. Mein Fehler.
Nach dem Gottes Willen.
Aber was man wirklich nicht.
Schneiden wir raus, ne? Wie immer. Schneiden wir raus.
Wobei, sagen wir so, unser Chef Max.
Ja. Aber was man wirklich nicht vergessen darf, ist die Arbeit an der Basis und das ist der Nachwuchs hier. Und der einzige Grund, warum ich irgendwie nur auf dem Level war, wo ich auch nur darüber nachdenken durfte, in den USA Football zu spielen, ist wegen der Jugendarbeit bei den Cologne Crocodiles. Und
ja,
ich finde wichtig, dass die Leute einfach darüber nachdenken, wie viel ehrenamtliche Arbeit das auch einfach braucht. Wenn ich einfach an Familie Raskwin zum Beispiel denke, Agnes, die das alles in der U16 organisiert hat. Ohne solche Leute wäre es nicht gegangen. Und es ist immer schön, dass wir hier eine ELF haben und dass da ganz viele Leute halt hingehen, aber wirklich diese Vereinsstrukturen zu wahren und da viel in Nachwuchs zu investieren, ist super, super wichtig, auch für die Zukunft, wenn wir Leute weiterhin in die USA gehen sehen wollen.
Wenn dieser Sport leben soll,
ja,
ich glaube, das ist das Wichtige. Ich glaube, man als Spieler, egal wo, das ist immer was anderes, aber wenn du Zeit, Arbeit investierst und genau wie du sagst, wenn die O-Liner der realen Welt in diesem Verein, in diesem Football-Kosmos, das sind diese ehrenamtlichen Arbeiter, gibt es übrigens, wenn wir mal ein paar nennen wollen, Familie Dauben zum Beispiel auch noch, ne? Die seit 20, 30 Jahren alles für die Crocodiles gemacht haben. Ja. Hinrich, ganz viele andere Menschen, also die hunderten Stunden an ehrenamtlicher Arbeit, die das Ganze nach vorne bringen. Und übrigens da noch, ne, ihr seid ja dann, wir alle sind ein Ergebnis davon, auch ich bin ja ein Ergebnis davon, du bist ein Ergebnis davon, Fabian Höller. Und ich finde es halt auch so geil und so wichtig, dass wir jetzt an einem Punkt langsam sind, wo man wo ihr das auslebt, wo euch alles gegönnt ist, wo ihr den Traum von so vielen, die das haben, also alle, die ja eigentlich dich gecoacht haben, uns gecoacht haben, wir wollten das ja alle und ihr das jetzt ausleben dürft und sollt und euch ist das auch alles gegönnt und ich freue mich auf die nächste Generation, weil die Jungs sitzen ja jetzt schon hier bei uns im Podcast, dass wir es schaffen, dass ihr das erzählt, dass ihr den Jungs die Vision gibt, das nochmal zu callen, was müssen wir tun, was muss nach vorne gehen und dass wir irgendwann mal auch an einem Punkt sind, wo wir dann zusammen Jungs coachen und dann wieder die Strukturen verbessern und nach vorne bringen und die Strukturen in Europa verbessern und Schritt für Schritt immer näher kommen. Ich finde, das braucht es jetzt auch langsam
genau
in Europa und Deutschland.
Und auf derselben Weise, also für mich war immer Fabian und auch der Lukas Kolter so die Vorbilder. Also ich habe da teilweise in der U16 trainiert und dann sind die mal vorbeigekommen und wow, das waren die, die irgendwie vom College zurückgekommen sind. Das war schon sehr, sehr cool und genau das,
was du gesagt hast, ist wichtig. Wie geil ist das, dass der Kolter jetzt mit Herz sein, die U20 Coach, ne? Also das sind dann so auch ein Grund, warum ich jetzt auch wieder da mich mitbeteilige und mitcoache, weil es geht ja, man muss ja mal gucken, dass die Leute, die arbeiten, dass man denen zusammenpasst, das ist ja auch mal wichtig, man will ja auch seine Zeit gut investieren, aber seitdem mein Bruder ja auch wieder coacht und ich wieder mehr Bezug habe zu den Crocodiles und mehr zum Beispiel Lukas Kolter sehe und sehe, wie der arbeitet und was für Herz und wie ehrlich diese Arbeit ist, die er da tut, denke ich mir so, boah, da investiere ich so gern jede Stunde, jedes Geld, alles Mögliche rein, so wie ich es auch kennengelernt habe, ne? Nämlich nicht mit, mein Vater bringt den Satz immer, Vereinsarbeit ist nicht, was kann ich daraus bekommen, sondern was kann ich liefern, was bringe ich mit und ich finde Lukas Kolter, auch da wieder eine Familie, die einfach so viel für den Kölner Football getan hat, finde ich so geil zu sehen, wie du sagst, wie du über ihn sprichst, wie ich ihn sehe oder wie man generell so manche sehen, auch wie ihn Fabian sieht, dieses einfach Menschen, die Sachen nach vorne treiben und die nochmal das geilste Endergebnis davon bist dann halt du hier, der sitzt und über Dartmouth erzählt und die One und vielleicht auch, weißt du, diese Werte mitnimmt und ich weiß, dass du in 5, 6 Jahren was geben wirst für die Crocodiles, um die auch wieder nach, oder Jugendfootball an sich nach vorne zu bringen.
Ja, und dann die andere Sache, über die ich gerne noch irgendwie was erzählt hätte, wäre, auch wie wir uns an den Colleges verhalten, finde ich relativ wichtig. Mein Ziel ist immer, dass noch mehr Leute dann halt auch eben nach Dartmouth kommen können, dass Leute irgendwie nach Fork Union auch kommen können, auch wenn es halt eben diese harte Military Academy ist, aber die gibt einem halt auch eben Möglichkeiten. Und ich freue mich immer, dann zu sehen, dass da neue Jungs hinkommen, die da einen super Job machen und dann halt auch eben den Leuten danach in den Jahrgängen halt wieder eine Möglichkeit geben, dahin zu gehen, weil, sind wir mal ganz ehrlich, für einen Coach in Amerika irgendeinen Jungen aus Deutschland zu nehmen oder irgendeinen internationalen Spieler zu nehmen, ist ein Riesenrisiko. Der hat keine Ahnung, wie das funktionieren wird. Und dann einfach zu liefern, ist so unglaublich wichtig, nicht nur für einen selber, sondern auch halt eben für die Leute, die danach kommen.
Ich bin der festen Überzeugung, ohne Fabian Höller hätte es nicht so viele Leute bei UMass gegeben, zu 100%. So.
Auf jeden Fall.
Und das ist, also ich kann euch nur eins sagen. Ich war ja viermal da, ne, dreimal, wenn Fabi da war und hab ja auch Gott in die Welt kennenlernen dürfen, dank ihm. Also so oft, wie der Satz gefallen ist, dass der Human benutzt, dass er ein Überhuman sei, weil er so diszipliniert war und halt, wie gesagt, wirklich von der, muss man sagen,
Fabi. Ist ja auch normal, ist der nicht,
will ich mal nee, Fabi, ja, liebe also, Grüße, Fabi, du bist krass, aber du schreibst mir jeden Morgen gefühlt um 5 Uhr morgens aus dem, also auch heute noch übrigens, ne, hängt der um 5 Uhr morgens im Fitnessraum, um Mittwoch morgens, wo ich mir denke, Mann.
Nächste Folge machen wir mit Fabian.
Nächste muss Fabi
werden.
Fabi muss Fabi werden.
Ist ja die Origins-Folge hier, also wir machen das weiter, du bist auch natürlich, wir machen das Ding fest, du bist nicht eingeladen, du bist gezwungen, auch nächstes Jahr wieder zu kommen,
so,
von der Season zu erzählen und von deinen Accomplishments, ne? Wenn du kommen magst.
Ja, sehr gerne. Und nächstes Jahr gibt es dann nochmal ganz neue, interessante Dinge wahrscheinlich auch, weil ich nämlich ein Jahr Eligibility noch haben werde, nachdem ich meinen Bachelor dann fertig habe. Und dann ist halt die Frage, wo machst du einen Master? Machst du den zu Hause in Dartmouth oder gucken wir mal, was es für andere Angebote gibt.
Kannst und dann du mal Football spielen, irgendwo, wenn es nur um Football geht, weil du hast das Papier in der Tasche.
Ja, ist die Frage. Also dann, je nachdem, was man für Angebote bekommt, kann man dann entweder sagen, die Schule ist mir gut genug, als dass ich mich jetzt wirklich fokussiere und sage, ich will nochmal NFL versuchen, CFL oder sowas auch. Oder vielleicht kriegt man auch nochmal von irgendwem einen Master gesponsert. Vielleicht das auch.
Ich wollte das nicht erzwingen, aber darauf wollte ich auch anspielen. Das sind genau die Sätze, die ich hier liebe, diese Visionen, die man hat, zu sagen, dass den nächsten Schritt gehen. Nur, dass du schon mal weißt, hinten links über deiner Schulter liegen Handschuhe von Vanderbilt, von Isa.
Ja.
Der hat uns hier ein Geschenk gelassen. Wenn wir nächstes Jahr dann nochmal wiederkommen, ne? Möchte ich nur sagen, ne? Wir haben ja hier ganz viele Unis hängen. Wir würden das gerne dann mit dem befüllen, mit den Menschen, die den Podcast hier füllen. Ne? Nur, dass du weißt. Also, falls du wechseln solltest, guck mal, dass du noch ein T-Shirt von Dartmouth hier entbehren kannst.
Kriegen wir sicher hin. Ja.
Hoffen wir. Konzi, vielen lieben Dank, dass du da warst.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Viel zu, ich sag dir ganz ehrlich, die Stunde ist viel zu schnell wieder vorbeigegangen. Also ich liebe dieses Format. Vielen lieben Dank, dass du hier warst und deine Insights geliefert hast.
Folge 2 kommt. Outro ist genauso wie das Intro. Kannst du dich doch daran erinnern?
Klar, soll ich anfangen?
Ja, boah, ja, Junge! Du? Ja, Digga, komm, ja, jetzt
haust du raus. Fokus.
Fokus.
Ach, nein! Ich muss ja sagen, das war's mit dem College Corner bei.
Ach so, das war's mit College Corner bei Fokus.
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 Football!
Yeah.